Hexentanzmaske um 1926. Gelesen von Sascha Walz. Ein Wesen sitzt in einem weiten Gewand mit einer Maske auf dem Gesicht auf einer Bühne und bewegt sich zum Klang eines Gongs. Seine Knie sind angezogen, es ist leicht zusammengekaut wie ein Tier auf der Lauer. Es reißt die Arme im Rhythmus des Gongs in die Luft, ein Arm nach oben, der andere nach unten abwechselnd. Hoch, runter, hoch, runter. Ein bisschen so, als würde es klettern. Es spannt seine Finger zu Krallen, es bebt im Rhythmus der Klangwellen, beugt sich nach vorne, schiebt seine Knie langsam auseinander, als würde es ein Geheimnis lüften. Es windet sich über diesem gespreizten Schoß, rutscht dann plump auf seinem Hintern zum vorderen Teil der Bühne und dreht sich dort trampelnd um seine eigene Achse. Immer schneller, immer wilder, bis es plötzlich innehält und mit bebenden Händen etwas ans Publikum herausschickt. Diese Performance, die man in einem Filmmitschnitt aus den 1930er Jahren auf YouTube sehen kann, heißt Hexentanz. Das Wesen, das sich dort hinter der Maske versteckt, ist eine Frau. Mary Wiegmann, die Choreografin dieses legendären Stücks. Als die deutsche Tänzerin den ungewöhnlichen Tanz in den 1910er Jahren zum ersten Mal aufführte, stellte Susanne Perrotet, ihre Freundin und Kollegin der Monteverita-Kommune, fest, Mary habe an diesem Abend scheußlich ausgesehen, mit ihren groben Bewegungen und der erschreckenden Maske im absoluten Kontrast zum Idealbild der Tänzerin und den Regeln des Balletts gestanden. Tatsächlich besagten diese seit der Erfindung des Spitzentanzes im 19. Jahrhundert und prima Ballerin à la Marie Taglioni, dass eine Frau schön, leichtfüßig und fragil zu sein hat. Eine Sylphide eben. Sie sollte ein passives Wesen sein, das von dem nun zur Hebekonstruktion degradierten männlichen Tänzer in der Luft herumgewirbelt wurde, federleicht wie ein Kind. Den Boden sollte sie höchstens mit den Zehenspitzen berühren. Wiegmann hingegen hockte da wie ein Mehlsack, schwer und ungrazil. Sie trampelte, machte Lärm, spreizte ihre Beine ganz ungeniert, wirkte nicht rein, sondern von einer wilden Lust belebt, sexuell, gar tierisch. Nur eben nicht wie ein schön dahinsterbender Schwan, sondern wie etwas Lebendiges, Forderndes. Die Maske, die sie sich wahrscheinlich von den Gemälden ihres Freundes Emil Nolde abgeschaut hatte und die der Künstler Victor Magitu für sie anfertigte, gehörte zum Konzept. Sie sollte ihr ermöglichen, sich ganz gehen zu lassen, sich frei zu machen und wie bei einem Ritus in eine rauschhafte Dimension aufzusteigen. Ohne Ekstase kein Tanz, war Wiegmanns Devise. Irgendwann würde man sie dafür auch lieben. Als sie 1932 in der Carnegie Hall in New York auftrat, schrieb man über die Vertreterin des New German Dance, sie habe den Saal verzaubert. In den 1910er Jahren war man allerdings noch nicht so weit. Das Publikum hasste es oder, wie Mary Wiegmann sich Jahre später erinnerte, die Leute sagten, diese Frau gehört in ein Irrenhaus, aber doch nicht auf eine Bühne. Klar, eine Frau, die sich nicht so verhielt, so aussah und sich so bewegte, wie man es von ihr erwartete, nicht lieblich war, sondern mehr Wert darauf legte, sich auszudrücken, als schön zu sein, galt schon immer entweder als verrückt oder als Hexe oder als beides. Im 16. Jahrhundert wurden Damen, die wild tanzten und Grimassen zogen, als Geliebte des Teufels verbrannt. Im 19. Jahrhundert steckte man sie in eine Irrenanstalt. Im frühen 20. schafften es tatsächlich einige von ihnen von dort aus auf die Bühne. Jeanne Avril zum Beispiel, in Paris der Jahrhundertwende, gelang es der jungen Frau, aus der Psychiatrie des schon erwähnten Dr. Charcot herauszukommen und sich auf den Brettern des Moulin Rouge einen Namen zu machen. Sie war die Muse von Toulouse-Lautrec, die Königin des French Cancan, und bewies durch ihre Tänze, die stark von den exaltierten Bewegungen ihrer ehemaligen Leidensgenossinnen, den Hysteriekranken, inspiriert waren, dass viele dieser weggesperrten Frauen vielleicht kein bisschen verrückt waren, sondern einfach nur mit ihrem Körper ausdrückten, was sie mit Worten nicht zu sagen vermochten. Und genau darum sollte es im damals entstehenden Ausdruckstanz ja gehen. Man wollte mit dem Körper sagen, was man nicht laut sagen konnte oder durfte. Emotionen preisgeben, die man aus Anstand unterdrückte, sich freimachen, rebellieren gegen eine zu enge Form des Daseins und der Bewegung. Es ist kein Wunder, dass diese neue Tanzrichtung von Frauen erfunden wurde und bis heute von Choreografinnen dominiert wird. Schließlich waren es sie, die sich aus den zu eng geschnürten Lebensverhältnissen befreien mussten. Das Ballett war nur ein Spiegel der rigiden Norm. Die Tänzerin Isadora Duncan sagte zum Beispiel einmal, ihr wichtigster Beitrag sei gewesen, die Frauen aus ihrem Korsett zu befreien. Und wer nun denkt, Blödsinn, das war doch Chanel, täuscht sich. Duncan, bei der Chanel übrigens Tanzunterricht nahm, hatte schon vor der Modemacherin gezeigt, wie sich ein Frauenkörper bewegen würde, wenn man ihn endlich frei ließe. Statt in ein Ballettkorsett und Spitzenschuhe gezwängt, wehte und hüpfte sie in wallenden Kleidern und barfuß über die Bühnen der Welt und setzte damit den ersten Grundstein für die Revolution. Nur sah Duncan dabei natürlich immer noch verträumt und hübsch aus. Mary Wiegmann hingegen brachte mit ihrem Hexentanz, mit ihrer Maske und den schroffen Bewegungen etwas anderes ein. Eine wildere Dimension der Weiblichkeit. Etwas Rohes, Ungefiltertes. Auch einen gewissen Mut zur Hässlichkeit. Unter den Nationalsozialisten rutschte sie deshalb trotz ihrer leider hartnäckigen Versuche, von den neuen Machthabern anerkannt zu werden, 1936 choreografierte sie noch für den Auftakt der Olympischen Spiele, bald in die Ecke der entarteten Kunst und bekam ein Auftrittsverbot. Ihr Bild der Frau entsprach nicht dem des Nazi-Deutschlands. Sie war zu frei, zu wenig konform, zu anders. Die Hexe sei ein erdverwurzeltes Wesen, hemmungslose Triebhaftigkeit, unersättliche Lebensgier, Tier und Weib zugleich, glaubte Wiegmann und fragte damals, was heute wieder manche Feministinnen thematisieren. Ist nicht in jeder von uns eine Hexe verborgen?